Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns unter anderem mit religiösem Müll befassen. Darunter können auch buddhistische Hausaltäre in Japan fallen. Früher waren das große Schreine, die über Generationen weitergegeben wurden. Heute gibt es da neue und handlichere Modelle. Aber wie der Religionswissenschaftler Tim Graf erklärt, die haben einen großen Haken.
Das sind Einwegprodukte, die sind zusammengeklebt oder so vertackert, dass sie eben nicht mehr repariert werden können. Das heißt, die sind von vornherein darauf ausgelegt, am Ende entsorgt zu werden.
Im Judentum dagegen, so viel sei schon mal gesagt, gibt es einen ganz besonderen Umgang mit religiösem Müll. Dazu hören Sie mehr im zweiten Teil dieser Sendung. Sommerzeit, das ist Urlaubszeit und viele zieht es da hinaus in die Natur, in den Wald, in die Berge, ans Meer. Das ist eine gute Methode, um dem Alltag zu entfliehen, vor allem dem Beton und der Hitze der Städte. Für manche ist es vielleicht auch ein Weg, um sich selbst anders zu erfahren und um Spiritualität wieder zu entdecken, um Gott nachzuspüren. Das ist nun keine neue Idee. Schon der Klosterabt Bernhard von Clairvaux schrieb im 12. Jahrhundert, du wirst einiges mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Holz und Steine werden dich lehren, was du bei den Lehrern nicht hören kannst. Was heißt das aber nun heute? Was können uns Holz und Steine lehren, wenn wir sowieso vielleicht nicht mehr so sehr auf der Suche nach religiösen Lehren sind? Und wie kann in einer Zeit, in der Gott immer weniger Platz zu haben scheint, der Gang in die Natur doch eine Verbindung mit dem Göttlichen ermöglichen? Darüber hat sich der evangelische Theologe und leidenschaftliche Wanderer Uwe Habenicht Gedanken gemacht. Draußen abtauchen, Freestyle-Religion in der Natur heißt sein Buch und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo Herr Habenicht.
Hallo Frau Weber.
Herr Habenicht, vor 2 Jahren haben wir beide über Ihr Konzept der Freestyle-Religion gesprochen. Damals hatten Sie dazu ein Buch veröffentlicht. Das Gespräch lässt sich auch noch auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de nachlesen oder auch nachhören. Und da haben Sie schon dafür plädiert, wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfassen darf, Religion flexibler zu denken und zu leben und eine ganz persönliche Spiritualität jenseits von Kirchen oder von anderen Dogmen zu finden. Und jetzt geht es also darum, das in der Natur zu tun. Denn die Natur, die ist ein Zwischenraum. Das sagen Sie in Anlehnung an den englischen Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott. Was heißt das denn? Wozwischen liegt dieser Raum?
Zunächst erst einmal ist ja die Natur für uns ein Raum, den wir außerhalb unseres Alltags betreten. Das heißt, wir verlassen unsere gewohnten Räume und gehen hinaus. Also das Packen des Rucksacks, das Abschließen der Haustür und dann das Losgehen heißt, wir betreten etwas Neues, weil wir etwas Altes hinter uns lassen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir genau hinschauen, ja sehr sehen, wie viele Menschen sich danach sehnen, Alltagslogiken hinter sich zu lassen und Bereiche zu betreten, die nochmal anders funktionieren als das, was sonst unseren Alltag prägt.
Aber dann ist es ein anderer Raum, dann ist es kein Zwischenraum.
Ja, es ist insofern ein Zwischenraum, als wir von diesem anderen Raum aus auf uns blicken und uns ja auch ein Stück mitnehmen. Das heißt, wir lassen natürlich das Alte hinter uns und nehmen uns zugleich aber auch mit, haben aber die Chance, uns in diesem Zwischenraum, wie ich es nenne, nochmal anders und neu zu erleben und auch nochmal anders auf das Normale zu blicken. Und dieses Dazwischen, das macht eigentlich die Qualität aus, mit der Spiritualität, würde ich sagen, beginnt.
Warum? Also dieses Rauskommen und anders auf sich selbst blicken, das können, glaube ich, sehr viele Menschen teilen und mitmachen. Aber ich denke, es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, was hat das jetzt mit Spiritualität zu tun? Mit dem Kapitel habe ich sowieso abgeschlossen, da finde ich eh nichts für mich.
Wir haben uns ja leider angewöhnt, Spiritualität sehr eng zu fassen. Ich verstehe es nicht als einen kirchlich vereinnahmten Begriff oder theologisch vereinnahmten Begriff, der sozusagen nur im kirchlichen Raum zu Hause ist, sondern Spiritualität meint, dass wir uns als Menschen nochmal neu sehen und neu erleben können, jenseits von Alltagsrationalität. Und das bedeutet, dass sobald ich eben diesen alten Raum des Normalen verlasse, ich die Chance habe, Teil von etwas zu sein, was ich sonst eben nicht erlebe. Und das ist für mich das Tor, das sich öffnet in Richtung Spiritualität. Und in der Regel beginnt das ja mit sehr, sehr einfachen Dingen, dass ich einfach hinausgehe, mich auf einen Stein irgendwo hinsetze und plötzlich Dinge wahrnehme, die immer schon da waren, die ich aber praktisch nie wahrgenommen habe.
Da können wir den Begriff Achtsamkeit reinbringen, der ist gerade sehr in Mode. Wo ist da die Abgrenzung zur Spiritualität oder was geht da über die Achtsamkeit hinaus bei Ihnen?
Also die Achtsamkeit ist für mich eine Vorstufe des Spirituellen. Ich habe jetzt sehr intensiv mit Michael Huppertz im Gespräch das nochmal abgetastet, wo diese Grenzlinie verläuft. Sie ist auf jeden Fall fließend, aber Spiritualität wäre schon nochmal mehr als Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt für mich zunächst erst einmal, dass ich wieder Teil werde von etwas, was über mich hinausgeht. Dass ich etwas wahrnehme, dass ich mir Zeit nehme, mich entschleunige. Das Religiöse oder streng genommen das religiöse Spirituelle beginnt aber da, wo ich weiß, dass ich eben mich in einem Raum befinde, wo eine Gegenwart von etwas anderem mir nochmal so nahe kommt, dass es mich auch wirklich verändert und auch mich sozusagen ergreift. Das Religiöse hat immer diese Komponente des Ergriffenseins. Und das wäre auch der Unterschied zur Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist zunächst erstmal eine menschliche Übung, eine menschliche Tätigkeit. Und dann kann das aber sozusagen weitergehen und kippen, indem mich etwas ergreift und mich etwas leiblich affektiv betrifft, sodass ich spüre, oh, hier wirkt nochmal etwas deutlich über mich hinaus.
Und ist die Natur dann auch ein Zwischenraum zwischen diesem, was mich ergreift, diesem ganz anderem und meiner Welt?
In jedem Fall. Also das Besondere und die Grundidee dieses Zwischenraumes liegt ja darin, dass mir in dem Üblichen eben diese Erfahrungen nicht gelingen, weil ich anders eingestellt bin, weil ich eine andere Haltung mitbringe. Das heißt, ich muss einen Raum betreten. Winnicott beschreibt das sehr schön, in dem das Kind einen eigenen Raum schafft, in dem nochmal neue und andere Gesetze wirken. Das heißt, in dem eigentlichen Naturraum öffnet sich für mich nochmal ein neuer Raum, in dem, Winnicott sagt das sehr schön, die Frage, hast du das erfunden oder hast du das gefunden, nicht gestellt werden kann. Das heißt, es ist ein Raum, in dem Objektives und Subjektives so ineinander fließen und so ineinander gehen, dass für mich als Subjekt sich nochmal etwas ganz Neues ergeben kann. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und insofern ist es gut, dass Sie das nochmal so genau fragen. Der Naturraum an sich ist erstmal der andere Raum. Aber in diesem anderen Raum kann ich wie nochmal einen neuen Raum eröffnen, in dem sich dann eben auch etwas ereignen kann, was im Normalen sich fast nie ereignet.
Und was auch eine bestimmte Vorstellung von Gottesbeziehungen beinhaltet, dass Gott eben nicht nur das völlig andere und weit entfernte ist, sondern dass Gott auch irgendwie in mir, in meiner Vorstellung ist. Also genau diese Frage, habe ich ihn erfunden oder habe ich ihn gefunden, die stellt sich nicht, sondern er ist irgendwie da. Also er zu sagen, ist ja auch schon eine Festlegung, aber egal. Er oder sie ist irgendwie da und es ist eine Begegnung möglich.
Ja, also die Vorstellung wäre auf jeden Fall, dass wir versuchen, das Göttliche so offen zu halten, dass wir es nicht zu sehr im Vorhinein schon festlegen, weil wir dann vielleicht enttäuscht sind, weil wir was ganz anderes erleben. Das Göttliche wäre in jedem Falle etwas, das mich so ergreift und mir so begegnet, dass sich für mich auf mich selber und auf mein Handeln nochmal neue Perspektiven ergeben. Es gibt einen schönen Satz von Otto, der sagt, das Religiöse muss immer auch Konsequenzen haben, sonst ist es ein Spuk. Das heißt, wenn mich Gott ergreift und das hat keine Konsequenzen, das heißt, es verändert mich nicht, dann war es etwas anderes. Aber Gottes Begegnung heißt, dass ich mich in meinem Selbst- und Weltverständnis nochmal deutlich verändere und verändert werde.
Jetzt ist ja die Frage, wie komme ich zu also einer Gottesbegegnung? Das reicht ja wahrscheinlich nicht nur einfach durch den Wald zu spazieren, sondern es ist ganz hilfreich, wenn man da auch gewisse Techniken oder Herangehensweisen hat. Interessanterweise berufen Sie sich ausgerechnet auf Martin Luther, der ja nun wirklich ein Theologe des Wortes ist, und nehmen eine Technik von ihm, und nämlich das vierfache Kränzlein, und wenden das nicht auf ein Bibelwort an, sondern auf die Natur. Können Sie uns erklären, wie das funktioniert?
Die Grundidee von draußen abtauchen, von diesem neuen Buch, besteht darin, dass ich sage, das, was wir sonst mit der Heiligen Schrift tun, dass wir einzelne Worte meditieren, das müsste doch auch mit Naturerfahrungen möglich sein. Und die Grundidee ist, dass wir eine Erfahrung nehmen, die wir irgendwo in der Natur machen, dass wir das Wehen eines Windes oder dass wir das Rauschen eines Baches so nehmen, dass wir es als etwas nehmen, das uns direkt anspricht. Und dann hat Martin Luther eben eine sehr einfache Methode entwickelt, dass er sagt, das Erste ist, dass ich erstmal versuche, das, was da geschieht, wahrzunehmen, wirklich zu sehen, zu riechen, zu schmecken, wirklich wahrzunehmen. Dass ich dann im Zweiten versuche, mich zu fragen, wo gibt es so einen Aspekt der Dankbarkeit, wenn ich das wahrnehme? Einen dritten Aspekt zu sagen, wo spüre ich, dass vielleicht etwas nicht gut ist, wo etwas Störendes ist, etwas Trennendes ist, und im vierten dann eine Bitte zu formulieren. Und dieses Schriftprinzip auf die Natur anzuwenden, heißt eben, den Naturerfahrungen in diesem Zwischenraum nochmal etwas ganz Eigenes, Subjektives abzugewinnen, was eben nicht objektiv nachvollziehbar ist. Deswegen auch diese Frage, ist es gefunden oder ist es erfunden, das kann man nicht. Aber mich ansprechen zu lassen und das aber methodisch eben so zu machen, dass ich mir dafür hinreichend Zeit nehme.
Und das kann man nun alleine tun, man kann das aber vielleicht auch in Gemeinschaft tun. Sie haben zusammen mit anderen in St. Gallen, wo Sie Pfarrer sind, eine Waldkirche ins Leben gerufen und da geht es, soweit ich das verstehe, eben auch um diese Natur- und Gotteserfahrung. Wie funktioniert das?
Die St. Galler Waldkirche, die jetzt schön schweizerisch Waldgewunder heißt, ist Teil dieser Forest Church Bewegung, das kommt aus dem anglikanischen Raum. Und die Idee ist jetzt nicht, dass wir einfach nur das, was wir sonst drinnen machen, draußen machen, sondern dass wir uns als Gruppe der Natur annähern und dann aber diese Räume, die ich beschrieben habe, diesen intermediären Zwischenraum, dass wir den gemeinschaftlich und oder auch individuell betreten. Das heißt, das Besondere dieser Waldkirche ist, dass es nicht irgendwie ein Programm gibt, was einfach abläuft, sondern dass die Menschen, die kommen, gemeinsam beginnen, gemeinsam schließen und zwischendrin aber die Möglichkeit haben, selber zu wählen, welchen Zugang zur Natur und zu welchen Erfahrungen sie machen möchten. Sodass wir ein Potpourri an Methoden, an Angeboten, Biotope nennen wir das, sozusagen an Erfahrungsräumen mitbringen. Und dann kann jeder und jeder Einzelne für sich entscheiden, was für sie dran ist. Ob es etwas Einzelnes ist, was etwas Interaktives ist, etwas Stilles ist, etwas Experimentelles ist, da ist das Feld dann sehr weit.
Das klingt spannend. Sie bieten das viermal im Jahr an. Wenn wir jetzt aber nicht gerade in St. Gallen sind und auch sonst keine Waldkirche in der Nähe ist und also ganz praktisch im Familienurlaub ist gerade mal eine halbe Stunde Zeit, allein im Wald zu sein, was wäre Ihr Tipp, was kann ich tun, um mich so ein bisschen in diesen Zwischenraum zu begeben, ihn wahrzunehmen, vielleicht da auf eine Spiritualität zu spüren, die sonst so ganz weit verschwunden ist?
Also ich glaube, eine der einfachsten und schönsten Übungen ist, sich zu verteilen, dass jeder mal für sich irgendwo steht, die Augen zu schließen und einfach mal zu spüren und zu hören, was um einen herum geschieht. Und sich dann nach einer Weile um eine Vierteldrehung zu drehen und zu schauen, was sich verändert. Diese Himmelsrichtungsübung finde ich so toll, weil wir ganz langsam werden, ganz aufmerksam werden und aber Veränderungen auch wahrnehmen, weil sich eben unsere Ohren und unser Gesicht sozusagen immer wieder neu dem Wind zuwendet. Also das wären sehr einfache Übungen, mit denen wir das Tempo rausnehmen, die Sinne schärfen und wenn wir dann sozusagen noch anfangen, uns zu fragen, was das bedeuten könnte, was wir da erleben, dann öffnet sich sozusagen das Tor zu einer Spiritualität.
Und dann haben wir auf jeden Fall angefangen, draußen abzutauchen. Vielen Dank, Uwe Habenicht, Pfarrer in St. Gallen und Autor des Buches Draußen abtauchen, Freestyle Religion in der Natur. Erschienen ist es beim Echter Verlag. Knapp 200 Seiten kosten 16,90 Euro. Auch in Japan verschwindet die Religion immer mehr aus dem Alltag. Das lässt sich zum Beispiel ablesen am Umgang mit Hausaltären. Solche buddhistischen Schreine oder Ahnenaltäre gehörten bislang eigentlich in fast jeden Haushalt. Aber das ändert sich. Mechthild Klein hat mit dem Religionswissenschaftler Tim Graf über diese Hausaltäre gesprochen und hat erfahren, warum sie nach und nach verschwinden.
Also in Japan ist es üblich, dass man gerade in traditionellen japanischen Häusern einen extra Raum hat, in dem sich der buddhistische Hausaltar befindet. Wie ein großer Kleiderschrank kann man sich das vorstellen. Nur befinden sich darin keine Kleider, sondern eben Ahnen-Gedenktafeln, häufig gold verziert.
Sagt Tim Graf, der Japanologe und Religionswissenschaftler forscht in Japan zur religiösen Gegenwartskultur.
In der Regel befinden sich eben eine Buddha-Statue in so einem Hausaltar und Es ist ein Ort, an dem die Ahnen quasi wohnen.
Viele dieser Schreine sind gestaltet wie kleine Tempel. Diese handwerklichen Kunstwerke sind oft über Generationen im Familienbesitz. Der Restaurator Suzuki Kazuaki hat in letzter Zeit viel mit ihnen zu tun. Allerdings nicht so, wie er es sich wünschen würde. Denn viele entsorgen die alten Stücke bei ihm. Seine Werkstatt ist mittlerweile überfüllt mit alten Schreinen. Der Japaner kann es nicht verstehen, dass immer mehr Landsleute die großen Hausaltäre ihrer Vorfahren loswerden wollen. Sein Job sei es doch, die alten Schreine wieder instand zu setzen. Stattdessen nutzten die Leute ihn als Sammelstelle für Altäre, die sie ausrangieren, sagt Kazuaki. Er klappt einen alten Schrein auf, der kunstvoll verziert ist. Die goldenen Beschläge auf dunklem Lack sehen gepflegt aus. Unter dem Dach sind goldene Drachenfiguren angebracht. Das Video über die Ahnenaltäre hat der Religionswissenschaftler Tim Graf im Rahmen seiner Forschungsarbeit erstellt. Er hatte den Restaurator in seiner Werkstatt besucht. Graf erläutert, wie Japaner die Ahnenaltäre bislang nutzten.
Und es ist ganz üblich, wenn sie zum Beispiel dann in so einem traditionellen Hause einkehren und dass sie beispielsweise, wenn sie Gastgeschenke mitbringen, dass diejenigen, die in dem Haus wohnen und dieses Geschenk dann empfangen, sie werden es als erstes zu dem Altar legen, um es quasi den familiären Vorfahren zu präsentieren, damit auch die sich an dem Geschenk erfreuen können. Und dann ist es so, dann können sie, um ihren Respekt zu erweisen, am Hausaltar Räucherwerk anzünden und kurz still innehalten.
In Japan sei es auch üblich, dass man sich vor dem Altar mit den Verstorbenen, zum Beispiel den Großeltern, unterhält, erklärt der Religionswissenschaftler. Die Beziehung zu den Ahnen ist identitätsstiftend oder sie war es, denn
nur ist es eben heute für viele Japaner nicht mehr möglich, wenn sie umziehen oder wenn Oma und Opa dann nicht mehr leben und das Haus wird dann verkauft oder die Sachen müssen raus, dass man diesen Altar dann mitnehmen kann, das ist halt oft keine Option mehr für viele Japaner im heutigen Japan.
In den kleinen Stadtwohnungen nehmen die kunstvollen Schreine zu viel Platz weg. Ihnen einen Extraraum zu widmen, das wollen viele nicht mehr.
Auf diesen Platzmangel hat sich eine ganze Industrie eingestellt, die kleinere Hausaltäre produziert. Nur mit dem Unterschied, dass diese nicht darauf ausgelegt sind, über Generationen weitergegeben zu werden, sondern das sind Einwegprodukte, die sind zusammengeklebt oder so vertackert, dass sie eben nicht mehr repariert werden können. Das heißt, die sind von vornherein darauf ausgelegt, am Ende entsorgt zu werden. Und so entsteht jede Menge Müll.
Die neuen industriell gefertigten Schreine haben nur noch die Größe einer Schuhschachtel. Der Restaurator Suzuki Kazuaki ist über diese Entwicklung nicht glücklich. Auch die alten Schreine werden zu Abfall. Er zeigt alte goldfarbene Beschläge, verziert mit fliegenden himmlischen Wesen. Der Restaurator baut die alten Schreine auseinander. Die kleinen Buddha-Figuren aus den Schreinen aber, die mag er nicht wegwerfen. Deshalb verarbeitet er sie in Kunstwerken. In den Regalen seiner Werkstatt stehen bereits hunderte solcher Buddha-Figuren. Es gibt aber noch einen Grund, warum die Altäre nicht einfach zum Sperrmüll gebracht werden, sondern beim Restaurator abgeladen oder vor einem Tempel abgestellt werden.
Dahinter steht dann oft so der Gedanke, dass es sind religiöse Objekte, da wurde vorgebetet, die Ahnen wohnen da drin. Und selbst wenn man nicht daran glaubt, könnte es ja dennoch sein, dass sich da irgendwie eine religiös wirksame Kraft in diesem Objekt manifestiert, die dann negativ sich auf das Leben der Hinterbliebenen auswirkt.
Und so gibt es auch keinen Handel mit diesen alten Schreinen und Hausaltären in Japan. Denn kaum jemand würde einen Hausaltar aus einer anderen Familie übernehmen.
Sie haben in Japan oft die Idee, dass sich der Hausaltar aus einer anderen Familie oder einer fremden Person dass das irgendwie ein schlechtes Karma abwirft, dass das irgendwie zu Schaden im Diesseits führen kann, gesundheitlich, materiell, finanziell, dass die Geister da quasi noch in diesem Altar spuken.
Ja, und dann muss man wohl doch überlegen, wie man diesen religiösen Müll vernünftig entsorgen kann. Recyceln scheint ja schwierig zu sein.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religiöse Schriften sind etwas Besonderes, etwas Heiliges und sogar dann sorgsam zu behandeln, wenn sie zu alt sind, um überhaupt noch im täglichen liturgischen Gebrauch zu sein. Ich glaube, darüber sind sich die Gläubigen vieler Religionen einig. Im Judentum nun wird ja der Gottesname besonders ehrfürchtig behandelt, eigentlich auch nicht ausgesprochen. Und deswegen gibt es auch einen besonderen Umgang mit religiösem Altpapier. Jens Rosbach berichtet darüber.
Rabbiner Jehuda Teichtal öffnet einen schweren grünen Samtvorhang mit goldener Bordüre, Davidstern und Königskrone. Dahinter ein abschließbares Holzschränkchen mit ausrangierten Gebetbüchern und religiösen Broschüren. Das Schränkchen, das sich im Gebetsraum eines Gemeindezentrums befindet, ist eine Genisa.
Eine Genisa ist ein Ort, wo alle heiligen Texte gesammelt werden. Auch Texte, die nicht heilig sind, aber trotzdem Gottes Namen haben. Zum Beispiel ein Brief oder ein Zeitungsartikel, ein Vertrag, wenn Gottes Namen erwähnt ist, darf nicht weggeschmissen werden. Es wird in die Genisa gelegt und von Zeit zu Zeit wird es ausgeräumt und begraben.
Teichtal stammt aus New York und ist Seelsorger der orthodoxen Bewegung Chabad Lubavitch in Berlin. Alle ein, zwei Jahre geht er auf einen jüdischen Friedhof, um die schriftlichen Überreste zu beerdigen. Darunter kann auch eine zerfledderte Torarolle sein, eine Gebetsrolle aus der Synagoge oder eine kaputte Mesusa, eine Gebetskapsel mit Bibelversen von einer jüdischen Wohnungstür. Der Geistliche erklärt, dass er beim Vergraben unter anderem ein Kaddisch spricht, ein jüdisches Totengebet.
Von der Zeremonie ist in einer normalen Beerdigung Psalmen gelesen, Gebete gelesen, Kaddisch gesagt. Und diese gleiche Art von Respekt wird bei dem Begräbnis von Bücher und heiligen Schriften durchgeführt.
In nicht-orthodoxen Kreisen geht es etwas lockerer zu. So haben viele liberale jüdische Gemeinden lediglich eine Pappkiste in irgendeinem Regal stehen, in der überflüssige Schriften landen, einen religiösen Papierkorb. Und privat, also zu Hause, entsorgt jeder Jude sowieso nach eigenem Gusto, gerade im Computerzeitalter.
Im Rahmen eines Studiums, im Rahmen des Lernens, ist es ja heute üblich, dass man aus alten Büchern etwas kopiert oder wegen mir einscannt und dann ausdruckt. Und der Gedanke, dass diese Papiere dann von mir in einem Papierkorb landen oder mir auf den Boden fallen und ich trample darauf herum, das ist mir unerträglich und deswegen kommt es einfach in den Reißwolf.
Der jüdische Publizist Günther Bernd Ginzel, Mitglied der liberalen Gemeinde Köln, hat seine eigene Methode gefunden, respektvoll mit dem Namen Gottes umzugehen.
Ich habe da so einen Zahaka, wo also im Endeffekt kein Buchstaben mehr erkennbar ist. In unserer heutigen Zeit ist es vor allen Dingen eine individuelle Entscheidung.
Rabbiner Teichtal warnt jedoch vor göttlicher Strafe bei einem allzu saloppen Umgang mit den Schriften. Der chassidische, also mystisch veranlagte Seelsorger glaubt sogar an eine Auferstehung der heiligen Texte.
Genauso wie wir glauben daran, dass die Tage wird kommen, dass alle Menschen werden wieder aufstehen. Die Tage wird kommen, dass die Bücher werden wieder benutzt. Leben endet nicht. Es beginnt ein neuer Zyklus und ein Zyklus bringt den nächsten.
Die meisten jüdischen Kreise sind jedoch nicht von einer Himmelfahrt der ausrangierten Texte überzeugt. Der liberal orientierte Günther Bernd Ginzel etwa schüttelt den Kopf über diese Vorstellung.
Das sind ja Rollen, das sind Papiere. Mit Auferstehung hat das überhaupt nichts zu tun. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass plötzlich die Rollen wieder heil sind und aus dem Staub oder aus dem Matsch wieder entstehen. Das ist ein geradezu, das ist abenteuerlich. Die Auferstehung bezieht sich ausschließlich auf die Menschen und vor allen Dingen auf die unsterbliche Seele.
Ob liberal oder orthodox, viele Juden versuchen von vornherein, keine Texte zu produzieren, die später aufwendig entsorgt werden müssten. Sie schreiben erst gar nicht das Wort Gott und benutzen lieber ein Synonym wie Heiliger oder Allmächtiger. Alternativ können Juden die vier hebräischen Konsonanten, die das Wort Gott darstellen, auch als Jahwe bezeichnet, auf einen einzigen Buchstaben reduzieren. Der Berliner Judaist und Rabbineranwärter Levi Israel Uferfilge erklärt, man könne beim Wort Gott auch einen bestimmten Buchstaben weglassen.
Im Deutschen ist es beim Wort Gott so, dass wir hier das O herausnehmen und abkürzen, entweder durch einen Bindestrich oder ein Apostroph, das dann ohne Vokal geschrieben wird, um ja nicht irgendwie den Gottesnamen oder ein Synonym dafür missbräuchlich zu benutzen.
Wissenschaftler freuen sich hingegen über möglichst viel heiligen Müll, ob Archäologen, Historiker oder Judaisten. Denn immer wieder werden religiöse Depots vergessen, verschüttet und Jahrhunderte später wieder ausgegraben. So wie die berühmte Genisa von Kairo, die 1897 in der Ben Ezra-Synagoge entdeckt wurde. Ein einzigartiger Fundus mit über 1000 Jahre alten Dokumenten aus der ganzen Welt, von Malaysia bis zum Iran. Darunter jüdische Beschwörungsformeln, Eheverträge und sogar Einkaufszettel, weiß Uferfilge.
Man muss mal überlegen, wie gigantisch dieser Fundus ist. Die Kairoer Genisa enthält etwa 300 bis 400.000 Fragmente. Das ist ein unwahrscheinlicher Schatz.
Auch in Deutschland wurden zahlreiche alte Genisot, wie die Mehrzahl lautet, entdeckt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten hatten zwar viele Synagogen angezündet, verwüstet und die Gemeindemitglieder vertrieben oder umgebracht. Doch in einigen Kellern oder Zwischenwänden der Gotteshäuser stieß man noch Jahrzehnte später auf die sakralen Arsenale, etwa in ehemaligen ländlichen Synagogen in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen.
Und dann findet man plötzlich bei Renovierungsarbeiten in der Wand ganz viele Pergamente oder ausgediente Torarollen oder Gebetbücher oder was auch immer. Also das sind Zufallsfunde.
Ihr Genisa-Schatz ist zumeist nur erhalten geblieben wegen eines einzigen Wortes, Gott.
Ja, und dieses Wort ist im jüdischen Kontext zumindest also ein effektiverer Wegwerfschutz als so mancher fürs Archivstempel. Dieser Beitrag kommt übrigens aus unserem Archiv. Wir haben ihn wiederholt, er war ja auch noch gar nicht verstaubt. Die katholische Kirche in Deutschland hat mit Personalmangel zu kämpfen. Das ist bekannt. Immer weniger Männer entscheiden sich fürs Priesteramt. Das bedeutet auch, dass immer mehr Aufgaben von Laien, also von nicht geweihten Menschen, übernommen werden. Darunter natürlich viele Frauen. Im Bistum Essen dürfen sie jetzt sogar ganz offiziell auch Kinder taufen. Ob das eine Notlösung ist oder doch eine wirkliche innerkirchliche Revolution, dem ist Klaus Deuse nachgegangen.
Der Taufgottesdienst, bei dem ihre Kinder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden, ist für viele katholische Familien nach wie vor ein ganz besonderes Ereignis. Auch weil im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nur Priester oder Diakone die Taufe spenden können. Mit einer Ausnahme. Im Ruhrbistum Essen dürfen neuerdings auch nicht geweihte Frauen und Männer die Taufe vornehmen, ausdrücklich beauftragt vom Bischof Franz Josef Overbeck. Was auf den ersten Blick von außen regelrecht revolutionär für die katholische Kirche anmuten mag, resultiert letztlich aus einer Personalknappheit in den 42 Pfarreien, betont Dr. Theresa Kohlmeier, die Abteilungsleiterin für Liturgie und Glaubenskommunikation im Ruhrbistum.
Das heißt, wir haben eine relativ konstante Zahl von Taufen in den letzten Jahren erlebt, wohingegen die Anzahl der ordentlichen Taufspender, also Diakone und Priester, zurückgeht. Damit können wir natürlich wünschen, beispielsweise nach Taufterminen von maximal 2 Familien oder einer entsprechenden Pastoral, also sprich Begleitung vor und nach der eigentlichen Tauffeier, nicht mehr angemessen nachkommen.
In die Bresche springen nun nicht geweihte Frauen und Männer als außerordentliche Taufspender, die den Pfarreien im Bistum ohnehin beruflich verbunden sind. Und zwar als Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen, die für ihre Tätigkeit als TaufspenderInnen eine mehrtägige Fortbildung absolviert haben. Diese Qualifizierung, sagt Theresa Kohlmeier, beinhaltet neben Tauftheologie auch taufpastorale Aspekte.
Also was gibt es für Ideen, die Familien auf die Taufe hin zu begleiten und auch anschließend zu begleiten? Wir gucken uns natürlich den Ritus an sich an, also die Tauffeier, wie es abläuft, und üben natürlich auch das Taufen an sich, damit die Männer und Frauen einfach sehr souverän in ihre ersten Taufen gehen können und vorbereitet sind auf das, was da passiert. Wir werfen auch einen Blick ins Kirchenrecht, worauf einfach zu achten ist und wie mit welchen Sonderfällen umzugehen ist.
18 TeilnehmerInnen haben diese erste Tauffortbildung absolviert. 17 Frauen und, ja, auch ein Mann. Zu den ersten, die sich zur Fortbildung angemeldet haben, gehört die 55-jährige Eva Jansen. Als im Pastoralteam ihrer Essener Gemeinde gefragt wurde, wer Interesse daran habe, gab es für die gelernte Sozialarbeiterin und Religionspädagogin kein langes Zögern.
Und da habe ich sofort die Hand gehoben, weil ich glaube, dass das eine schöne und nette und beglückende Aufgabe ist, die ich gerne machen wollte.
Neben ihren angestammten Aufgaben in der Gemeinde wie die Vorbereitung für die Erstkommunion, neben Religionsunterricht und Hausbesuchen. Als dreifache Mutter stellte der praktische Teil der Fortbildung für sie keine Herausforderung dar.
Sprich, wir haben auch mal einfach die Puppe genommen und die über das Taufbecken gehalten und geguckt, wie geht man denn mit dem Wasser dann um. Das war ganz lustig.
Dass nun auch Frauen taufen dürfen, das stößt in den Gemeinden im Ruhrbistum durchweg auf positive Resonanz. So wie bei Hildegard Schäfer aus Bochum.
Mit Erstaunen habe ich gehört, dass inzwischen in der katholischen Kirche auch Frauen das Sakrament der Taufe spenden dürfen. Und ich als angehende Oma interessiere mich in dem Punkt natürlich persönlich dafür. Begrüße natürlich, klarer Fall, dass überhaupt Frauen mehr Rolle spielen dürfen in der Kirche.
Priestermangel im Bistum hin oder her, sagt auch Marion Weber, diese Entscheidung sei für sie überfällig gewesen.
Es ist an der Zeit. Die Kirche muss was tun. Die katholische Kirche muss sich modernisieren. Und warum sollen keine Frauen taufen dürfen und Taufen abhalten? Da muss noch einiges passieren und das ist ein guter Anfang. Frauen sind eben selber auch Mütter und das ist natürlich auch sehr emotional. Vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler, als das Priester nur machen dürfen.
Von einer wirklich bahnbrechenden Entscheidung könne nach den Worten von Stefan Böntert, Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, jedoch keine Rede sein.
Es ist insofern mit geltendem Kirchenrecht vereinbar, als das Kirchenrecht immer auch schon vorsieht, dass auch nicht geweihte Personen die Taufe vornehmen können. Die einzige Voraussetzung, die daran geknüpft ist, ist, dass sie in dem Augenblick das tun wollen, was die Kirche mit der Taufe verbindet, also die Einbindung in das Christusgeschehen und die Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche. Von daher ist die Beauftragung, die hier im Bistum Essen auch erfolgt ist, voll und ganz im Einklang mit dem Kirchenrecht.
Außerdem, merkt Stefan Böntert an, gab es schon immer die Nottaufe, die auch von Frauen gespendet werden konnte, zum Beispiel bei medizinischen Notfällen.
Etwa wenn es um Leben und Tod geht, ich denke hier etwa an Intensivstationen, ich denke an Frühchenstationen in den Kliniken.
Im Endeffekt stellt Böntert in diesem Zusammenhang klar, dürfe man sich nichts vormachen.
Wenn heute Frauen und Männer zur Spendung der Taufe beauftragt werden, hat das insofern auch einen Notfallcharakter, als nicht mehr genügend Diakone, Priester zur Verfügung stehen, denen sonst die Taufspendung obliegt.
Eine Einschätzung, die Taufspenderin Eva Jansen kennt. Und sie weiß von Kolleginnen,
die gesagt haben, nee, wenn das nur eine Nottaufe ist, dann möchte ich das nicht. Ich bin ja nicht nur der Notstopf, nur weil nicht mehr genügend Priester und Diakone da sind, die vielleicht taufen können. Darüber habe ich natürlich am Anfang auch nachgedacht, aber ich habe gedacht, wenn wir nicht starten oder ich jetzt nicht starte, dann geht's auch nicht vorwärts.
Inzwischen hat Eva Jansen 6 Kinder getauft und sie, die bei den Tauffeiern ein cremeweißes liturgisches Gewand trägt, hat von deren Eltern ausschließlich aufmunternden Zuspruch erfahren.
Schon wenn ich mich bei den Eltern telefonisch melde, um einen Termin fürs Taufgespräch auszumachen, die schon am Telefon sagen, boah, das finde ich ja toll. Beim Taufgespräch haben mir letztens noch Eltern gesagt, boah, wir haben uns so gefreut, dass eine Frau das macht. Sie sind selber Mutter und haben vielleicht auch ein anderes Charisma einfach als ein Mann.
Aus Eva, der Gemeindereferentin, ist nur noch Eva, die Täuferin, geworden. Eine einfallsreiche zudem. Denn im Unterschied zu Priestern dürfen die beauftragten Taufspender nicht mit Krisamöl salben. Aber sie hat eine Alternative in Gestalt von speziellen Postkarten gefunden.
Da kann man eine kleine Krone ausstanzen. Und diese Karte, diese Postkarte mit der kleinen Krone, schenke ich dann den Eltern mit dem Hinweis, ihr Kind ist ein Königskind, ihr Kind ist gesalbt auf ewig, wie es in der Bibel heißt.
Die Taufspendung betrachtet Eva Jansen als einen ersten Schritt auf dem Weg für Frauen, in der katholischen Kirche mehr Leitungsaufgaben übertragen zu bekommen. Im Ruhrbistum konnte man sich jedenfalls nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. So berichteten unter anderem Zeitungen aus England, Frankreich und den USA über die Taufspenderinnen im Ruhrgebiet. Mittlerweile gibt es auch Nachfragen aus anderen deutschen Bistümern. Und da der Bedarf offenkundig weiter groß ist, startet das Ruhrbistum schon im Oktober einen zweiten Fortbildungskurs für Taufspender.
Und ich wette, in diesem Fortbildungskurs werden wieder weitaus mehr Frauen sitzen als Männer. Damit geht unsere heutige Ausgabe von Religionen zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch, wenn Sie Interesse an Religionsthemen haben, die Sendung aus dem Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.